Sag mir, wo du wohnst und ich sage dir, was du willst. Naja, jedenfalls annähernd. Wir machen heute einen Ausflug in 6 Stadtteile, die Hochburgen der Parteien. Mein Name ist Helene Pawlitzki, herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe des Rheinpegel-Podcasts zur Kommunalwahl 2020.
Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
Warum wählst du, was du willst? Das habe ich mich neulich gefragt. Ich meine, klar, ich bin ein freier Mensch und natürlich total rational unterwegs. Ich höre mir die Argumente der Kandidaten und der Parteien an und ich werde am 13. September bei der Kommunalwahl dem meine Stimme geben, der am besten für Düsseldorf ist aus meiner Sicht. Oder? Ich möchte glauben, dass das wenigstens zum Teil stimmt, aber wenn man ganz ehrlich ist, spielen natürlich auch immer andere Faktoren eine Rolle. Also zum Beispiel Sympathie für die Kandidaten, wie man durch das Elternhaus geprägt ist, was der Beruf mit einem macht, die allgemeine Lebenssituation, ob man vielleicht Kinder hat, ob man viel oder wenig verdient, was für Probleme man gerade konkret hat. Kommt die Müllabfuhr nicht pünktlich? Fahren immer laute Autos vor der Tür? Hat man Sorge wegen Kriminalität oder geht es einem doch eher um den Umweltschutz? Naja, und natürlich, wo man wohnt. Ein Konservativer in Düsseldorf ist vielleicht nicht ganz das gleiche wie einer in Viersen. Und ein Sozialdemokrat in Oberbilk tickt vielleicht etwas anders als in Oberkassel. Sprich, der Stadtteil, in dem wir wohnen, hat möglicherweise auch schon einen Einfluss auf unsere Wahlentscheidung am 13. September. Zeit für einen Blick auf die politische Landkarte dieser Stadt. Wir schauen heute auf die 6 Stadtteile, in denen die großen Parteien normalerweise am besten abschneiden. Meine Kollegen aus der Lokalredaktion waren vor Ort und haben mir hinterher von ihrem Besuch in diesen Hochburgen erzählt. Los geht's, und zwar mit der SPD. Für die gilt, wo die CDU stark ist, sind die Sozialdemokraten schwach in Düsseldorf. In Hobelrath, Kalkum und Niederkassel mussten sie sich bei der Europawahl 2014 sogar anstrengen, die 10% zu knacken. Und in Hobelrath hat es dann auch nicht geklappt. Ihr bestes Ergebnis spielten sie im Hafen ein. Da durften allerdings nur 70 Personen wählen. Das ist also weniger repräsentativ. Als Hochburg bezeichnen könnte man da eher schon Fennhausen oder eben Lierenfeld. Und da war Uwe Jens Runau. Die Soundqualität bei diesem ersten Interview ist ein bisschen blechern. Das tut mir echt leid, aber es wird später im Podcast besser. Haltet durch.
Es gibt in Düsseldorf einen Stadtteil, da hat die SPD ganz gute Karten, klarzukommen in der Kommunalwahl. Und dieser Stadtteil ist Lierenfeld und da war der Chefreporter aus der Düsseldorfer Lokalredaktion, Uwe Jens Runau. Hallo Uwe Jens, schön, dass du im Podcast bist.
Schönen guten Morgen, Helene.
Tja, Lierenfeld, ehrlich gesagt ein Stadtteil, mit dem ich nicht so fürchterlich viel assoziiert habe, außer die Rheinbahn, die da sitzt.
Das stimmt. Das ist für mich als alteingesessenen Düsseldorfer noch eine Neuheit. Die Rheinbahn hat da immer so ein Depot gehabt, aber dass da wirklich die Rheinbahnzentrale auch ist, das ist neu. Vielleicht seit 2-3 Jahren, da gibt es einen Neubau, der da geschaffen wurde. Die Rheinbahn war traditionell eigentlich an der Hanseallee, also eher auf der anderen Rheinseite, auf der Grenze Oberkassel-Herd. Da hat sie eigentlich immer gesessen und jetzt hat sie da einen schicken Neubau sich hingesetzt, direkt ans Depot dran.
Mhm. Und ich assoziiere das ehrlich gesagt auch alles so ein bisschen mit Gewerbegebiet und Obi ist da und ich fahre da manchmal einkaufen und so. Das ist so mein Bild.
Ja, das stimmt auch. Also das geht mir eigentlich auch so. Ich bin ja in Düsseldorf geboren, bin am Staufenplatz groß geworden. Du bist dann nach Flingern gefahren. Ich war auch am Unterbacher See, da fährst du durch Eller. Aber Lierenfeld hast du so als Stadtteil, wenn du da jetzt nicht gerade herkommst, nicht unbedingt so in deiner Mental Map, ja, in dieser Landkarte der Stadt, die du so im Kopf hast. Also ich zumindest nicht. Natürlich kennt man Lierenfeld, weil man dann drumherum fährt oder auch mal durchfährt. Karl-Geusen-Straße, Reisholzer-Straße. Aber es ist halt nicht so der Stadtteil, der da den großen Platz mit der Kirche hat und da ist immer Markt. Und jeder weiß so, da schlägt das Herz und drumherum. Aber natürlich ist es ein Stadtteil, der vieles hat, was auch andere Stadtteile haben. Den Schützenverein, den Heimatverein und so weiter. Und die Lierenfelder sind auch eben ein Völkchen für sich. Und ja, traditionell, Rheinbahn ist das eine, sehr industriell geprägt.
Wie bist du denn jetzt an die Recherche rangegangen?
Also ich habe tatsächlich einfach mal geguckt, wer sitzt da im Stadtrat? Gibt es jemanden, der sehr verbunden ist mit dem Stadtteil? Das ist ja immer eine ganz gute Vorgehensweise, also einen Eingeborenen sozusagen zu suchen, der einem so ein bisschen was erzählen kann über den Stadtteil. Und da bin ich eigentlich sehr, sehr schnell eben auf die Familie Albes gestoßen, weil die da seit Generationen sich engagiert. Die sind sehr, sehr verbunden, damit sehr bekannt und üben auch quasi eine Sozialfunktion da aus, weil sie Leuten auch schon mal helfen. Und der Burkhard Albes, der ist jetzt, glaube ich, 57, der hat schon viermal die Kommunalwahl vor Ort gewonnen, also den Wahlkreis direkt geholt und tritt jetzt zum fünften Mal an. Und mit dem habe ich mich halt getroffen.
Die SPD hat es ja im Moment nicht so fürchterlich leicht. Und auch in Lierenfeld, glaube ich, waren die Ergebnisse zuletzt. Die letzten Ergebnisse, die wir haben, sind ja von der Europawahl jetzt nicht wahnsinnig gut, ne?
Ja, das stimmt. Also ich habe die Statistik des Amtes für Wahlen mir da angeguckt. Und das war bei der Europawahl, die du ja zu Recht ansprichst, schon frappierend. Denn die SPD hat in Lierenfeld 20,3 Prozentpunkte verloren. Das ist enorm. Also das waren die größten Verluste in ganz Düsseldorf.
Aber trotzdem.
Andererseits, genau, das war sehr interessant. Also sie haben sich quasi halbiert und landeten jetzt bei 21%. Und das war gleichzeitig das beste Stadtteilergebnis in Düsseldorf. Also die höchsten Verluste waren da, aber es war auch das beste Ergebnis. Also schon so ein bisschen skurril.
Nach dem Motto, nicht totzukriegen.
Ja, nicht tot zu kriegen und immer noch dann im Kopf über Wasser sozusagen mit den 21% Nummer 1 der SPD in Düsseldorf. Das war ja eine verheerende Wahl für die SPD. Man muss sagen, wenn man so über die Jahrzehnte guckt, die SPD ist eigentlich in Lierenfeld immer so für 40% mindestens gut. Und bei der letzten Kommunalwahl, da waren es in Lierenfeld 45,3%. Und das war auch das beste Ergebnis in Düsseldorf für die Sozialdemokraten.
Ja, man darf jetzt ja auch nicht von der Europawahl auf die Kommunalwahl schließen. Also insofern kann das noch ganz anders ausgehen. Trotzdem ist natürlich eine interessante Frage, wie kommt es eigentlich dazu, dass ausgerechnet in Lierenfeld die Sozialdemokratie so beliebt ist? Wer wohnt denn da und lässt sich daraus schon was schließen?
Also man muss sagen, von der Historie her ist es ein klassischer Arbeiterstadtteil. Da war die Rheinbahn natürlich schon immer mit dem Depot, aber du hattest traditionell, das war auch so die Kindheit eben von dem Herrn Albes, da war Mannesmann, hatte da ein sehr großes Werk. Die Düwag war da, die Düsseldorfer Waggonfabrik. Da wurden also wirklich auch für die Rheinbahn die Fahrzeuge gefertigt. Und es gab noch weitere industrielle und gewerbliche Nutzungen. Also sehr, sehr bekannt. Gleichzeitig auch durchaus soziale Initiativen und Engagement. Die Düsseldorfer Wohnungsgesellschaft, Düsseldorf Ost heißt die Genossenschaft, die ist da gegründet worden, hatte auch heute noch da ihren Sitz. Und Mitgründer war halt auch ein Industrieller. Also dieses Engagement ist auch ausgeprägt in dem Stadtteil. Heute ist der Stadtteil eigentlich so etwas jünger. Also im Durchschnitt sind die Menschen in Lierenfeld 41,5 Jahre alt. In ganz Düsseldorf sind das so knapp 43 Jahre. Es gibt ein bisschen Schwierigkeiten, was die Arbeitslosenquote angeht. Die ist nämlich eigentlich so rund fast doppelt so hoch wie in Düsseldorf. Die liegt so bei 15,4% und in Düsseldorf sind es 8,6 Prozentpunkt. Und der Ausländeranteil, der ist auch höher als in Düsseldorf. In der Gesamtstadt haben wir so 23,6% und da sind es 10% mehr, also knapp 34. Und auch der Migrationsanteil ist viel höher. Der ist in Düsseldorf 42%, da sind es 55%. So. Und das insgesamt plus natürlich das Interesse an sozialen Engagement, sozialen Leistungen und so weiter, ist so ein Prä eigentlich für so linke Parteien so eher. Und die SPD ist da sehr verwurzelt und auch sehr, sehr engagiert. Das ist so ihr Brit, so wie die CDU in Hubbelrath oder im Norden sehr stark ist die SPD in Lierenfeld halt sehr stark. Und dafür steht eben auch so jemand wie dieser Burkhard Albes.
Ja, die Familie, die du da besucht hast, das sind ja auch so sozialdemokratische Urgesteine, kann man sagen. Und auch insgesamt eine sehr politisch engagierte Familie, ne?
Ganz absolut. Also die Frau macht auch mit in der Bezirksvertretung. Der Sohn tritt jetzt an für die Bezirksvertretung. Also es geht weiter sozusagen. Die nächste Generation macht da mit. Und ja, die engagieren sich auch im Heimatverein, im Schützenverein, im Sportverein. Sind also überall aktiv und verdrahtet und damit natürlich auch entsprechend bekannt. Und wenn man sich dann um ein politisches Mandat bewirbt, hat man gute Chancen.
Das sind ja oft die ganz kleinen Sachen auf so Stadtteilebene, die da wirklich einen Unterschied machen, wenn sich jemand für was engagiert. Was ist es denn, was sind die Projekte von Burkhard Albes so gewesen in der Vergangenheit?
Also er hat sich immer sehr stark eingesetzt, wirklich wenn es ganz konkret menschliche Probleme gab, wenn jemandem geholfen werden muss, hat dann aber auch Mitstreiter dafür gehabt. Dafür steht dann unter anderem die Arbeiterwohlfahrt, die ist ja auch sehr SPD-nah und da ist er auch Vorsitzender in dem Stadtteil, aber auch in zwei benachbarten Stadtteilen. Das heißt, ein starkes soziales Engagement und auch in diesem Heimatverein, der eben dafür sorgt, dass gewisse Dinge im Stadtteil funktionieren, dass es einen St. Martinszug gibt. dass es einen Weihnachtsbaum gibt. Da musst du Geld für sammeln und das auch wirklich organisieren, dass er aufgestellt wird. Hat auch mit dafür gekämpft, dass nach der Schließung der Stadtsparkasse, es tritt ja viele Stadtteile hart in Düsseldorf, es wieder einen Geldautomaten der Stadtsparkasse gibt, nämlich im Rewe-Markt. Also so, da hängt er sich dann hinter. Und das aktuelle Projekt ist halt, das Vereinshaus, was sie dann nicht mehr nutzen können, dafür einen Ersatz zu finden. Mhm. Ja, was soll's werden? Vielleicht die jetzt leerstehende Sparkassenfiliale mit 400 Quadratmetern. Und das gutieren die Leute natürlich, wenn dann sowas klappt und es wieder etwas gibt, wo man sich treffen kann oder auch mal eine goldene Hochzeit oder einen Geburtstag feiern kann. Dann 400 Quadratmeter barrierefrei, die Menschen werden älter. Sowas kommt dann an.
Rechnet Burkhard Albers denn damit, dass er wieder das Direktmandat gewinnt?
Also ich fand, dass er sehr gelassen war. Er macht schon viel im Wahlkampf, ist da aktiv, wässert jetzt die Bäume, hat er seinen Pritschenwagen irgendwie umgebaut mit Wassertank und dann kommt auch mal der Oberbürgermeister vorbei und hilft dann mit. Also, und er ist sehr, auch ein SPD-Mann, Thomas Geisel. Also er ist halt da glaubhaft viel aktiv und sehr gelassen, hatte ich den Eindruck, was die Kommunalwahl angeht. Er sagt, wir machen, was wir tun können und hoffen, dass wir damit Erfolg haben. Aber besonders nervös wirkte er auf mich nicht nach den 4 Direktwahlsiegen. Und er hat übrigens zweimal Thomas Jatzombek, den CDU-Vorsitzenden von Düsseldorf, als Gegner gehabt und zweimal Herrn Rütz, so ein jüngerer, aufstrebender, ja, Christian Rütz, ein CDU-Mann, der recht aktiv ist in Düsseldorf, der aber jetzt da nicht mehr antritt, sondern sich Richtung Eller absentiert hat. Da sagte er dann auch, naja, vielleicht rechnet er sich da bessere Chancen aus. Also ich hatte den Eindruck, dass Herr Albers davon ausgeht, dass er das gewinnen kann.
Na, dann sind wir mal gespannt. Herzlichen Dank, Uwe Jens Runau.
Sehr gerne.
Warum gibt es überhaupt sowas wie Hochburgen? Am Anfang habe ich gedacht, es geht vor allem um Demografie. In manchen Stadtteilen ist die ja relativ homogen. Und dann ist eben die Frage, sind die Menschen vor Ort reich oder arm, alt oder jung, Arbeiter oder Akademiker? Ihr kennt ja die Klischees, also Eigenheimbesitzer wählen CDU, weiße alte Männer AfD, Arbeiter SPD, Studenten Grün oder Links, Selbstständige FDP und so weiter und so fort. Das spielt auch ganz bestimmt eine große Rolle, aber es gibt auch noch einen anderen Grund. Engagement. Wenn die Menschen das Gefühl haben, dass eine Partei in der Bezirksvertretung oder im Rat sich wirklich für ihre Belange interessiert und ihnen bei ganz praktischen Problemen im Alltag vor Ort hilft, dann wählen sie diese Partei auch eher. Wer schon ein Amt hat, der kann das natürlich besonders gut zeigen. Aber andererseits hätte eigentlich jede Partei die Chance, sich in den Stadtteilen sehr zu engagieren. Und viele tun das ja auch. Einen interessanten Effekt haben meine Kollegen außerdem beschrieben. Der taucht auch nachher noch bei der CDU-Hochburg auf. Weil ihre Ressourcen endlich sind, engagieren sich Parteien besonders dort, wo sie wissen, dass sie gewählt werden. Man könnte also von einer Art Spirale sprechen. Je erfolgreicher eine Partei in einem Stadtteil ist, desto mehr engagiert sie sich. Je engagierter sie ist, desto erfolgreicher ist sie. Auch so entstehen also Hochburgen.
In diesem Kommunalwahlkampf hat die FDP eine Kandidatin zur Oberbürgermeisterwahl. Das ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die machen sich tatsächlich ganz gute Hoffnungen darauf, dass vielleicht da was Gutes bei rauskommen könnte bei dieser Wahl. Wo man ja sagen muss, so richtig jetzt im Bundestrend auch betrachtet, hat die FDP nicht so viel Fortune gehabt in den letzten Jahren. Und deswegen macht es auch Sinn, sich mal anzugucken, wo eigentlich in Düsseldorf die FDP ganz gute Karten hat. Und es stellt sich raus, das ist ein kleiner Stadtteil, ziemlich zentral gelegen, ganz hübsch, die Karlstadt. Und da war Marc Engel. Hallo Marc.
Hallo Helene. Genau, die Karlstadt. Das war mein.
Was hast du erlebt in der Karlstadt?
Naja, die Karlstadt ist natürlich so ein bisschen, man nimmt sie nicht so als eigenen Stadtteil wahr. Es ist so, wird eins gesehen mit der Altstadt. Und wenn überhaupt, dann so ein bisschen ist es halt Karlsplatz und Hohe Straße. Das ist so für viele so die Karlstadt. Da wohnen nur relativ wenige Menschen dort, ein bisschen mehr als 2000, alles sehr überschaubar, aber halt auch altstadtnah, altstadtgeprägt. Und gerade die Hohe Straße gilt halt als Einkaufsstraße mit zum Teil sehr teuren, edlen Läden. Und das ist natürlich auch dann ein Stück weit, glaube ich, das sind so potenzielle FDP-Wähler, ne, die halt einen Laden haben, wo die Sachen hochwertiger sind und wo man vielleicht auch höhere Mieten zahlen muss. Und das kommt der FDP vielleicht ein Stück weit entgegen.
Also das wäre dann eigentlich das klassische Unternehmertum im Einzelhandel, ne?
Genau.
Ich finde ja immer spannend, in der Karlstadt leben ja viele Familien und viele Menschen schon sehr, sehr lange, ne? Die gehen da gar nicht mehr weg.
Genau, das ist so ein bisschen das, was man unterschätzt auch, ne? Man glaubt gar nicht so richtig oder man nimmt das gar nicht so richtig wahr, dass da auch wirklich Menschen leben und das schon seit Jahrzehnten und zum Teil auch zu bezahlbaren Mieten. Man glaubt dann immer, dass das irgendwie alles sehr teuer dort ist, aber wenn man halt so lange da lebt, dann kann man nicht mal eben schnell so die Miete erhöhen und
viele Wohnungen, habe ich gelernt, werden auch weitergegeben von Generation zu Generation.
Ja, genau, das ist so mit Sicherheit, ja.
Echt spannend. Und diese Menschen, die da schon sehr lange wohnen, das könnte man ja fast für so vielleicht ein eher konservatives Klientel halten, die dann sozusagen da auch einfach alteingesessen, könnte man sagen, sind. Aber augenscheinlich interessiert die dann doch die FDP. Wie fest ist denn Karlstadt in der FDP-Hand?
Ja, fest in der Hand kann man natürlich nicht sagen. Das sind irgendwie bei der letzten Europawahl waren es 14% irgendwas. Ich glaube, bei der Kommunalwahl hatte, wo auch Strack-Zimmermann angetreten ist, das letzte Mal waren es fast 20. Und das ist natürlich der Personenbonus, der da eine große Rolle spielt. Wenn man da auf dem Wahlzettel irgendwie so jemanden hat, den man kennt und den man sofort ein Gesicht verbindet, ist das schon was anderes, als ob man irgendwie XY und kein Gesicht vor Augen hat. Also ganz klar, da neigt man dann eher dazu, mal das Kreuz bei der FDP zu machen.
Wenn man hier in der Lokalredaktion arbeitet, ist man ja schon sehr innenstadtnah und schon sehr nah dran an der Karlstadt und kommt da gelegentlich mal vorbei, vielleicht auch mal zum Mittagessen oder geht abends in eine Kneipe da. Wie bist du denn jetzt mit anderen Augen sozusagen in diesen Stadtteil reingefahren, um mal zu checken, wie die FDP sich da verhält und was die Leute daran so interessiert?
Ja, sagen wir so, aber es ist natürlich gerade, wenn man mit Strack-Zimmermann beispielsweise auf den Karlsplatz geht und jeder kennt sie da und schätzt sie auch. Die Leute müssen nicht zwingend die FDP wählen, deswegen. Aber wenn man einfach schon mal so einen Bekanntheitsbonus hat, ist das natürlich schon enorm. Wenn man jetzt mal unabhängig von Strack-Zimmermann durch die Karlstadt schlendert. Es ist natürlich auch ganz viel Historie ist dort verborgen, auch zum einen. Ne? Und der Karlsplatz ist ja ohnehin irgendwie ein Anziehungspunkt für viele Düsseldorfer, gerade in der Mittagspause. Dann halt wieder die Hohe Straße oder auch die Berger Straße nebenan mit den Kulturinstituten, also sehr, so vielfältig und ganz unterschiedlich. Man muss nur eine Straße weitergehen und irgendwie hat man da wieder ein ganz anderes Bild vor Augen. Also schon faszinierend ein Stück weit.
Erzähl mir doch mal mehr von Maria Agnes Strack-Zimmermann in Karlstadt. Wie war das? Was habt ihr erlebt?
Ja, wie ich gerade schon sagte, sie hat ja auch ihr Wahlkreisbüro da auf der Wahlstraße und das ist halt auch nicht weit vom Karlsplatz entfernt. Und man kommt eigentlich schon dieses kleine Stück von der Wahlstraße bis zum Karlsplatz, braucht man schon irgendwie eine halbe Stunde, weil jeder sie kennt und sie anspricht und wie gesagt, auch gerne das Gespräch mit ihr sucht und man kann ja halten von ihr, was man will, aber sie geht keinem Gespräch aus dem Weg und hat auch für jeden immer ein nettes Wort. Und man hat ja auch die Zicke, ist ja auch so eine Kultkneipe da an der Ecke, wo ja eigentlich mehr so ein bisschen intellektuelles Publikum verkehrt und auch Künstler und so. Auch dort ist sie Stammgast und die Kellnerinnen vor allen Dingen kennen sie und auch die Gäste. Und ja, es ist halt von vornherein so, dass man da nicht mal ebenso, wenn man mit ihr zusammen geht, mal so 5 Minuten lang schlendern kann, ohne dass man angesprochen wird.
Das hört sich ein bisschen so an, als könnte man auch vielleicht für den Rest von Düsseldorf vermuten, dass Maria Strack-Zimmermann einfach das Zugpferd für die FDP in diesem Kommunalwahlkampf ist, egal wer da sonst noch so antritt für Ratsmandate und so weiter.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, viele haben sie als starke Persönlichkeit kennengelernt, die sagt, was sie meint und was sie will und auch schon mal über das Ziel hinausschießt. Aber es gibt, glaube ich, keinen, der sie grundweg ablehnt, weil sie halt auch, glaube ich, intellektuell einiges auf den Kasten hat, sich nichts gefallen lässt und dann schon deswegen in der Stadt auch eine gewisse Hochachtung genießt. Wie gesagt, und klar, schießt sie auch schon mal das Ziel hinaus, also sich da irgendwie an die Umweltspur zu stellen und so mit Schilder hochzuhalten, das muss jetzt nicht jeder toll finden, ne? Aber
du spielst an auf eine Aktion, die sie gemacht hat. Sie hat ja mehrere Aktionen gemacht. Eine auf jeden Fall, wo sie gesagt hat, sie würde als Mitfahrer ins Auto steigen, damit man über die Umweltspur fahren kann, als Fahrgemeinschaft, als das noch erlaubt war. Das geht, glaube ich, jetzt gar nicht mehr.
Nee, aber das sind halt so Aktionen, da scheiden sich sicherlich die Geister. Aber dass sie eine integere Person ist, eine starke Frau ist und ihr das viele auch zutrauen würden, glaube ich schon. Und ich glaube auch schon, dass viele Wähler möglicherweise sie wählen, obwohl sie sonst niemals FDP wählen würden und vorher noch niemals FDP gewählt haben. Also das macht schon ihre Person aus. Das glaube ich eigentlich ganz fest dran.
Weil sie da ja in Karlstadt jetzt gar nicht so viel arbeiten muss für. Das ist ja schon vorher ganz gut gelaufen.
Genau, und ja, gut, wie gesagt, Karstadt ist klein, das Klientel hat man schnell angefangen sozusagen. Ne? Also.
Aber glaubst du denn, dass sie bei der Kommunalwahl in Karstadt über 14% kommen werden, die Liberalen?
Ja, wie gesagt, also bei der letzten Kommunalwahl waren es auch fast 20% und ich glaube, es werden jetzt eher sogar noch mehr. Bin ich eigentlich relativ überzeugt von. Das kann jetzt auch irgendwie mit der Schwäche der anderen Kandidaten zusammenhängen, ich weiß es nicht genau. Und sie hat ja auch schon Erfahrung, sie war ja auch schon im Rathaus als zweite Bürgermeisterin. Und ich glaube, all das kommt ihr auch zugute unterm Strich.
Vielen Dank, Marc Inge.
Sehr gerne, Helene.
Gleich kommt das absolute Kontrastprogramm zu einem Spaziergang mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann durch die Karlstadt. Arne Lieb war nämlich in Garrat auf den Spuren der AfD. Vorher eine Botschaft in eigener Sache. Ich weiß ja nicht so viel über euch, aber ich weiß eins. Ihr mögt Podcasts und ihr seid gerne gut informiert. Da habe ich was für euch. Den Düsseldorf-Aufwacher. Jeden Morgen und seit der Corona-Krise auch am Nachmittag nochmal informieren wir euch über das, was in NRW gerade wichtig ist. Morgens kommen noch unsere Kollegen von Antenne Düsseldorf dazu und fassen die wichtigsten lokalen News für euch zusammen. Das alles, wie immer bei unseren Podcasts, kostenlos und in jeder Podcast-App zu finden und natürlich bei Spotify. Sucht jetzt nach dem Rheinische Post Düsseldorf-Aufwacher. Und wir hören uns ab jetzt jeden Tag. Arne, was hast du vor deiner Reise nach Garrat mit Garrat assoziiert? Jetzt nichts Falsches sagen.
Ich überlege, ja, Garrat ist viel Beton. Ich bin ein paar Mal durchgefahren. Und eigentlich ist der Inbegriff in Düsseldorf für einen, ich will jetzt ohne den Garrater national treten zu wollen, aber das Garrat ist schon immer so der Inbegriff für einen armen Stadtteil in Düsseldorf, finde ich. Ist es ja auch statistisch. Also Garrat ist.
Erzähl mal von Garrat. Sag mir mal was über Garrat. Was muss ich über Garrat wissen, um zu verstehen, was Garrat für ein Stadtteil ist?
Also Garrat ist ein Stadtteil, der überhaupt gar nichts zu tun hat von seinem ganzen Erscheinungsbild mit dem Düsseldorf, was du von Königsallee und Altstadt kennst und das auch durch seine Baugeschichte. Das ist eine echte Trabantenstadt, also eine eigentlich im Grün sehr schön angelegtes Bauprojekt der 60er und 70er Jahre, ziemlich aus einem Guss entstanden. Damals auch schon mit starkem Fokus auf Sozialbau. Und damals eigentlich auch so ein stadtplanerisches Vorzeigeviertel, aber ein total stilmäßig, totales Überbleibsel der 60er und 70er. Mhm. Was sich auch nicht so einfach ändern lässt, weil es natürlich ist so aus einem Guss mit so Häuserblöcken da gebaut worden, teilweise mit Hochhäusern, aber auch mit so klötzchenförmigen einfachen Gebäuden, ne? Breiten, ziemlich betonlastigen Fußgängerzonen und einer Bausinne, über die ich einfach wirklich nur staune. Immer die Autobahn A59 wird über eine Brücke, eigentlich quer über einen Marktplatz in Garrat geführt. Also Garrat ist total zerschnitten in einen West- und einen Ostteil. Der Westteil ist etwas insgesamt etwas wohlhabender, wobei man Garrat auch generell nicht über einen Kamm scheren kann. Es gibt ja auch liebliche Einfamilienhausgegenden, aber das, was man so kennt, ist eben dieses Panorama da um den S-Bahnhof rum. Und ist zerschnitten, also wirklich von einer Hauptstraße, einer Bahnlinie und einer Autobahn über eine Brücke. Wo damals wollte man das wohl in den Untergrund legen, hat das aber dann zu teuer und hat dann im Grunde die Menschen unter die Brücke gelegt. Also es gibt so eine Unterführung quasi, ne?
Ja.
Und das ist alles wirklich ein, also architektonisch hochinteressantes Viertel, was sich natürlich aus dieser Form auch im Nachhinein nicht mehr pressen lässt.
Wer wohnt denn in dem Teil von Garrat, wo du warst, in Garrat Ost?
In dem Teil in Garrat Ost ist es ein relativ armer Stadtteil. Wobei, wie gesagt, auch da muss man jetzt differenzieren, wenn du es jetzt ganz genau in der sozialräumischen Gliederung anguckst, es gibt auch reichere Bereiche.
Aber wir sind vom Durchschnitt.
In diesen klassischen Sozialbauten, da wohnen, gehören schon zu den ärmsten Teilen der Stadt. Also es gibt dort Straßenzüge, da bezieht jeder Zweite fast Hartz IV. Und zwei Drittel der Menschen haben Migrationshintergrund. Und dort leben, das Ganze ist wohl mal am Anfangsteil waren da viele DDR-Flüchtlinge auch, junge Familien. Und nach sind letzten Endes nach Garrat alle Flüchtlingsbewegungen, die Deutschland so groß hatte, sind immer in Garrat gelandet, einfach weil es da immer sehr günstig war. Mhm. Viele Türken, dann Marokkaner und jetzt zuletzt sehr viele russische Spätaussiedler, beziehungsweise Spätaussiedler aus den Gussstaaten, muss man genau sagen.
Du warst da, weil die AfD relativ gute Wahlergebnisse in Garrat Ost eingefahren hat zuletzt.
Man könnte sogar sagen, sie hat sehr gute Wahlergebnisse eingefahren. Ja, in der Tat. Also die letzte Wahl in Düsseldorf bislang, wir haben ja bald die Kommunalwahl, die letzte Wahl bislang war die Europawahl 2019. Und da ist die AfD nur in Garrat geschafft, in drei Wahlbezirken stärkste Kraft der Stadt zu werden. Sonst gab es noch einen in Hassels. Da hatte sie auch noch das höchste Ergebnis. Also Düsseldorf ist aufgeteilt in 454 sehr kleine Wahlbezirke. Das sind noch was Kleineres als Wahlkreise. Da kannst du deswegen ziemlich genau nachsehen, in welchen Straßenzügen was gewählt wird. Und da ist es eben so, in Garath Ost ist die AfD wirklich stärkste Kraft geworden. Das war das eine Ergebnis. Das andere Ergebnis, was ich sehr, sehr wichtig auch für die Deutung finde, sind zugleich auch, ist Garath der Stadtteil mit der geringsten Wahlbeteiligung in Düsseldorf. Und diese Teile von Garath, wo die AfD stark ist, haben nochmal deutlich niedrigeres Ergebnis. Also die Wahlbeteiligung lag da bei 25-30% bei der Europawahl. Das ist ziemlich ein Negativrekord in Düsseldorf.
Also sehr wenig Leute gehen wählen und von denen, die wählen gehen, wählen relativ
viele. Genau, weniger als ein Drittel der Menschen, die wählen gehen dürfen, gehen wählen und von denen, die wählen gehen, haben 20% bis in der höchste Wahl, glaube ich, 23% AfD gewählt. Und damit liegt die AfD knapp vor den anderen Parteien.
Das ist mit der AfD ja so eine Sache, wie es oft mit Parteien ist, die eher so dem rechtspopulistischen Spektrum zuzuordnen sind. In Umfragen ist es immer extrem schwierig, das rauszufinden, wer wählt die eigentlich und warum. Weil eine ganze Zeit lang war das ja immer so, dass die Leute das gar nicht unbedingt so gesagt haben in Umfragen. Das heißt, die Umfrageergebnisse waren dann oft etwas zu niedrig, wenn man sich dann nachher die Wahlergebnisse angeguckt hat. Du hast es jetzt aber mal versucht und bist hingegangen und hast mal versucht, mit Leuten zu reden darüber. Geht man dann einfach hin, tippt einen auf die Schulter, der da rumsteht und sagt, hey du, hast du eigentlich AfD gewählt und warum oder wie hast du das gemacht?
Ich habe zwei Sachen. Ich habe einerseits mich so über Multiplikatoren natürlich auch genähert, über Leute angerufen, die ich gerade kenne und die mir jemand empfehlen können, der was dazu erzählen kann. Und ich bin aber auch wirklich über die Straße gelaufen, auch noch bei 38 Grad ungefähr und habe Leute angesprochen. Ich habe die nicht gefragt, ob sie AfD gewählt haben, weil ich ehrlich gesagt auf der Straße, wenn mich jemand anspricht, was ich gewählt habe, dem sowieso sagen würde, der soll mal Leine ziehen. Ich habe die Leute angesprochen und gefragt, sagen Sie mal, wissen Sie, warum die AfD genau hier jetzt bei Ihnen im Viertel so stark ist? Und es war eine eher etwas schwierigere Erfahrung meines journalistischen Lebens, weil das ist sowieso schwierig mit Leuten auf der Straße. Ich mag es eher auch nicht, wenn man mich anspricht. Mit Leuten über Politik zu reden ist schwierig. Und die AfD ist auch nochmal so ein, also ich glaube, wenn du in den Hubbelrad rumläufst, wie jetzt der Kollege Henrik Gasterland das gemacht hat für unsere Hochburgserie und fragst Leute, warum hier die CDU stark ist, da reden die lieber drüber, als wenn du durch Garath läufst, wo und fragst, warum ist hier die AfD stark. Und
naja, weil es halt auch Leute sind, von denen gehen ja viele offensichtlich auch nicht wählen. Insofern ist die Chance, dass du auf jemanden triffst, der sowieso sich nicht dafür interessiert, auch sehr groß.
Ja, und weil es auch
es hat auch immer noch was Stigmatisierendes.
Ja, und weil es auch, also das ist jetzt so meine journalistische Erfahrung, weil es auch so ist, je bürgerlicher Stadtteile sind, also so diese wohlhabend bürgerlichen Stadtteile, desto mehr Selbstbewusstsein haben Leute auch im Umgang mit Presse und damit sich selber darzustellen. Da hast du eher so, da kriegst du manchmal natürlich auch dann Floskeln, aber eher so, aber alle lieben es hier, alles ist schön und so weiter und die Leute verkaufen sich und ihren Stadtteil aber mit sehr viel Selbstbewusstsein und so weiter. Gegen den ihnen schlecht geht, wenn du da rumläufst, kriegst du auch, haben die Leute nicht gewohnt, dass ihnen so zugehört wird und dass sie gefragt werden, habe ich immer den Eindruck, das ist schwierig. Also ich habe mir ziemlich viele Abfuhren abgeholt. Viele Leute sprachen kein Deutsch und so habe gedacht, mein Gott, ist ja auch eine Erkenntnis. Also so und was ich gehört habe, war, die meisten sagten dann sofort, manche drucksten dann auch rum und sagten, weiß ich auch nicht und so und dann so, ja, wegen der Ausländer. Und wegen Multikulti, sagte einer. Oder einer, dann habe ich immer so weitergefragt, ja, wegen Multikulti funktioniert nicht. Nee. Also so viel weiter bin ich jetzt nicht gekommen in der Tiefe, aber es war schon ganz klar, es wird, wenn man einen Zusammenhang hört, ist es immer der Zusammenhang, der gezogen wird mit den vielen Einwanderern, die da wohnen. Das ist aber jetzt auch immer die Frage, ist es wirklich so oder ist es das, was naheliegend ist, aber was du auf der Straße in Garath hörst, wenn du fragst, ist die meistgehörte Antwort, ist, das hat zu tun mit den Einwanderern.
Das Interessante ist ja, dass man das gar nicht so eins zu eins immer in Korrelation setzen kann, wie viel Einwanderer es tatsächlich irgendwo gibt und wie die Leute darauf reagieren. In Ostdeutschland, wo es ja echt einfach sehr, sehr wenig Ausländer im Verhältnis gibt, wählen die Leute ja trotzdem mit Vorliebe teilweise AfD. In Stadtteilen, wo selber viele Migranten wohnen, gibt's das offensichtlich auch. Das finde ich an der Stelle jetzt eine interessante Erkenntnis. Mhm. Und ich glaube ja auch, was man nicht unterschätzen darf, es gibt ja durchaus auch Menschen, die selber Migrationshintergrund haben, die eher so diesem Spektrum zuneigen. Also
alles das trifft zu, wenn man jetzt über Garath ein bisschen im Detail redet, weil die ein bisschen näher kann man der Wahl, glaube ich, schon kommen. Du hast natürlich nicht so eine, Wahlbefragung, leider jetzt für einzelne Düsseldorfer Stadtteile, wie es sie manchmal jetzt gibt nach Bundestagswahlen im Fernsehen, wo die Leute jetzt nach ihren Motivationen befragt werden. Also ein paar Erkenntnisse über Garrath. Die eine ist, Garrath ist nicht ein AfD-Stadtteil geworden, sondern Garrath ist immer lange schon ein ziemlich rechter Stadtteil, wo man jetzt eher sagen kann, die AfD holt jetzt das Potenzial, was vorher Republikaner zum Beispiel sehr stark hatten. Wir haben ja in Düsseldorf noch einen aktiven Republikaner-Stadtverband, das ist ja fast eine ausgestorbene Partei, und die haben ihre Hochburg in Garrath. Die haben auch offensichtlich jetzt Sorgen, das zu verlieren. Die haben Garrath sowas von zugepflastert mit Plakaten. Die AfD hat ja noch gar nicht plakatiert in Düsseldorf oder fängt jetzt in den Tagen an. Und aber die Republikaner haben alles mit und natürlich auch plakatiert, fremd im eigenen Land, so diese klassischen rechten Sprüche. Also ja, die haben da ihre Machtbasis, und Garrath ist auch wegen so rechter Straßengewalt immer mal wieder in den Schlagzeilen. Was es dort gibt, ist eine als rechtsradikal vom Innenministerium eingestufte Gruppierung, die nennt sich Bruderschaft. Die hatten wir auch zuletzt häufiger mal in Schlagzeilen. Die treffen sich eben auch in Garrath und weiß nicht, wohnen da offensichtlich auch. Also es gibt auch schon so Rechte auf den Straßen da durchaus in Garrath. Und wie gesagt, das hat nicht mit der AfD begonnen. Also man kann schon sagen, die AfD erschöpft jetzt offensichtlich aus einem Potenzial, was da vorhanden war.
Ja. Du hast ja gesagt, du hast nicht nur mit Leuten einfach auf der Straße gesprochen, sondern auch mal Leute angerufen, die du kanntest, die da wohnen, die sich da ein bisschen auskennen. Wer war das und was haben die dir gesagt?
Ich bin rumgegangen mit einem Mann, der heißt Volker Götz. Der ist selber ziemlich links und ist 75 Jahre alt und hat sehr lange als Anwalt in Garrath gearbeitet und hatte seine Kanzlei da wirklich genau in der Mitte vom Ort und hat auch selber mit seiner jungen Familie 1969 eine dieser Sozialwohnungen erst bezogen. Und der hat mich ein bisschen rumgeführt, weil ich sagte, zeigen Sie mir doch mal so ein bisschen Garrath Ost. Dann sind wir da rumgelaufen, das war super interessant, weil er hat viele alte Anekdoten erzählen können und ist ein bisschen auch ein Anwalt für den Stadtteil. Also der ist jemand, der selber... Also man läuft nicht lange mit ihm da rum, ohne dass ihn jemand erkennt. Das fand ich irgendwie ganz schön. Und er, wie gesagt, er hat das auch über Jahrzehnte so erlebt. Also er hat vieles so erzählt, was so die charakteristisch für den Stadtteil ist. Zum Beispiel fand ich irgendwie ganz interessant, habe es deswegen auch reingeschrieben, ganz treffend, dass die Garrather früher, erinnert er sich, die letzte S-Bahn in die Düsseldorfer Innenstadt immer den Putzdampfer genannt haben, weil über Nacht ganz, ganz viele Garratherinnen da mit weggefahren sind und über Nacht dann die Läden und
Büroräume
in der Innenstadt geputzt haben, sind mit der ersten erstmal wieder zurückgefahren. Das war sowas, wo ich dachte, was beschreibt das Verhältnis zwischen Garrath und der Innenstadt schon so? Weißt du, das war immer ein Stadtteil, der es so nicht leicht irgendwie, oder nicht leicht hatte, kann man nicht sagen, aber ein Stadtteil war wirklich ein Arbeiterstadtteil. Und
knallhart.
Ein Stadtteil derjenigen, die so nicht oben, ganz oben auf der sozialen Stufe stehen sozusagen. Ne? Und hat vieles erzählt dazu, auch architektonisch mich auf vieles hingewiesen, das fand ich ganz interessant. Der hat auch das Gefühl, er sagt also von denjenigen, den Deutschen, die da geblieben sind von Anfang an, der sagte, die haben teilweise richtig Wut im Bauch, weil die auch so immer diese ganzen Einwanderungswellen, und das hat sich unheimlich verändert, das Viertel und so. Er sagte, das ist schon, er sieht da auch einen Zusammenhang zu diesen vielen Einwanderungswellen, ne, die da in Garrath auch zu bemerken waren oder sind. Und dann habe ich mit der AfD gesprochen, mit der AfD-Kreisvorsitzenden Uta Opelt, und habe die mal selber gefragt. Und dann sind zwei Erkenntnisse. Das eine ist, dass es gab so ein paar klassische AfD-Sätze. Die Leute sind unzufrieden mit der hohen Zuwanderung und auch mit der verfehlten Politik der Altparteien, hat sie gesagt. Das andere aber, und das ist etwas, was man bei Garrath auch wissen muss, sie sagt, dass unter diesen Spätaussiedlern aus den GUS-Staaten, also den alten Sowjetstaaten, dass da auch viele AfD-Wähler sind. Und die AfD nutzt das auch und kommt wohl auch zu ihrer Infostand, bringen sie auch irgendwie den Vorsitzenden der Russlanddeutschen in der AfD mit. Also die sagen auch ganz klar, dieses Potenzial haben sie da bei diesen Auswanderern. Das habe ich auch häufiger schon vorher gehört. Es gibt auch irgendwie eine Geschichte, dass vor der letzten Bundestagswahl 2017, dass in einem russischen Laden dort Flugblätter für die AfD in russischer Sprache verteilt wurden und so. Also die haben offensichtlich auch einen gewissen Anteil, die also bekannt ziemlich konservativ wählen. Die CDU bemüht sich auch sehr um diese Gruppe, und aber auch welche, die AfD wählen. Und das lässt sich auch in der Tat, weil man diese Wahlbezirke ja sehr eng fassen kann, dort wo viele von diesen Spätaussiedlern wohnen, ist es so, dass da auch die hohen AfD-Ergebnisse sind. Zumindest den Zusammenhang kann man da schon nahelegen.
Es gibt ja in diesem Jahr einen AfD-Oberbürgermeisterkandidaten. Das heißt, du würdest jetzt auch vermuten, dass ähnlich wie bei der Europawahl die Menschen in Garrath Ost tendenziell eher bei ihm ihr Kreuzchen machen werden.
Ja, würde ich von, also erstmals hat die AfD einen Oberbürgermeisterkandidaten in der Tat. Ich würde davon ausgehen, dass es gibt jetzt eigentlich keinen Grund, warum sie es nicht tun soll. Die AfD hat keinen so unheimlich starken Bundestrend momentan. Und die AfD ist in Düsseldorf insgesamt ja auch immer deutlich unter Bundestrend gelandet, deutlich unter Bundesergebnis gelandet. Aber ich würde jetzt schon mal davon ausgehen, das werden sie wahrscheinlich jetzt auch wiederholen. Und ich glaube auch, dass die AfD scheint mir jetzt lokal nicht viel dafür tun muss und tut. Also die sind ja bis jetzt völlig unsichtbar hier. Aber ich gehe davon aus, die werden ihr Ergebnis da schon holen, ja.
Danke, Arne.
Gerne.
Man muss vielleicht noch mal eins betonen. Die aktuellsten Wahlergebnisse, die wir haben, sind von einer Europawahl. Das war 2019. Und nicht nur ist seitdem viel passiert. Eine Kommunalwahl ist dann halt doch was total anderes. Schaut man nach der Wahl 2019 auf Düsseldorfs politische Landkarte, sah man mächtig grün. Die Grünen wurden zum ersten Mal stärkste Kraft in Düsseldorf und bekamen zum Beispiel fast doppelt so viele Stimmen wie die SPD. Es war die große Zeit von Fridays for Future und unser größtes Problem schien der Klimawandel. Die Grünen stehen im Bundestrend immer noch gut da und haben natürlich auch eine Hochburg in Düsseldorf. Welche das ist, hört ihr in ein paar Minuten. Corona wird aber noch mal viel verändert haben an der politischen Prioritätensetzung der Menschheit. Wobei das Thema Klimawandel natürlich immer noch da ist. Gucken wir jetzt erstmal auf die Partei Die Linke. Wo es richtig bürgerlich ist, da hat sie keine Schnitte. Bei der Europawahl kam sie beispielsweise in Niederkassel, Hamm und Volmerswerth über 2% kaum hinaus. Anders sieht es aus in Oberbilk und im benachbarten Flingern Süd. Nicole Campe, du bist ja Stadtteilreporterin, deswegen ist dir quasi kein Stadtteil fremd, oder?
Das stimmt.
Und Flingern Süd kanntest du auch schon?
Düsseldorfer Norden, muss ich tatsächlich sagen, bin ich nicht so fit, aber Flingern Süd kannte ich sehr gut, ja.
Was wusstest du denn vorher über Flingern Süd, was du bestätigt gefunden hast?
Also ich weiß zum Beispiel, dass es einer der kleinsten Stadtteile ist, den wir in Düsseldorf haben, dort aber wahnsinnig viele Menschen wohnen.
Das ist ein dicht besiedelter Stadtteil.
Es ist ein sehr dicht besiedelter Stadtteil. Du hast halt ganz, ganz wenig Grün, du hast sehr, sehr viele Verkehrsflächen und eben sehr viele Menschen auf sehr engem Raum.
Und viele dieser Menschen wählen die Linke.
Ja, also es ist so, dass du natürlich auch Parteien hast, die ein bisschen mehr Stimmen noch bekommen haben, aber für die Linke ist Flingern Süd die Hochburg. Und die haben bei der Europawahl 2019 haben die knapp 10% gehabt, bei der Bundestagswahl. Davor waren die, glaube ich, sogar bei knapp 19%. Und das ist schon heftig, gewaltig viel.
Gut. Für die Linke auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Mit wem warst du da unterwegs?
Ich war mit zwei sehr netten Menschen unterwegs. Und zwar sozusagen dem alten Flingern-Südexperten, dem Ben Klar. Und einer Frau, der jetzt die Position abgibt, nämlich niemandem geringer als seiner Ehefrau Monika Müller-Klar. Der Ben Klar, der saß in der Bezirksvertretung als ganz normales Mitglied und hat dann eben die Linke in der Bezirksvertretung 2, also die eben Flingern Süd, Düsseltal und Flingern Nord vertritt und hat jetzt die Position abgegeben an seine Frau, weil die hatte bis vor kurzem nur eine Praxis, aber jetzt wollte die mal ein bisschen mehr politisch mitmischen und ist in Rente gegangen und hat jetzt dafür Zeit und die Linke fand, man könnte jetzt auch mal eine Frau als erstes ins Rennen schicken.
Warum auch nicht? Was haben die dir denn in Flingern Süd gezeigt?
Wir haben uns getroffen an der Kiefernstraße, weil das für mich, klar, Kiefernstraße, das ist natürlich der Teil von Flingern Süd, das die meisten Menschen kennen. Da steht ja inzwischen auch schon in Stadtführern und es gibt Touren durch die Straße.
Man kennt diese bemalten Häuser, ne?
Genau, aus der Hausbesetzer-Szene in den 80ern und deswegen ist die halt wahnsinnig bekannt. Das ist so ein bisschen Kö und Kiefernstraße, nennt man inzwischen schon in einem Satz, auch wenn die also sowas von konträr sind, aber so ist halt Düsseldorf. Und eben haben wir uns da getroffen und uns da sozusagen in der Mitte auf so einem Mäuerchen uns hingesetzt. Und eigentlich sind wir gar nicht so viel gelaufen, sondern haben sehr viel geredet. Genau, und gelaufen bin ich nachher dann ein bisschen allein und die erzählen halt oder stellen halt auch fest, dass Flingern Süd kein privilegierter Stadtteil ist. Dass es eben vielleicht auch deswegen, nicht nur vielleicht, sondern sehr, sehr sicher ein Grund ist, warum die Linke tatsächlich so viele Stimmen dort bekommen, weil du halt einen sehr hohen Ausländeranteil hast, einen sehr hohen Migrationsanteil und auch die Arbeitslosenquote ist relativ hoch.
Was hast du über Flingern Süd gelernt, was du vorher nicht wusstest?
Also ich, wenn man wirklich mal die Augen aufmacht, finde ich, gibt es ganz, ganz tolle Architektur. Ganz tolle Altbauten, Jugendstilhäuser. Es gibt aber auch ganz scheußliche Bausünden. Wenn du dir allein dieses B8-Zentrum anguckst, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber schön ist anders, ne? Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Das hast du halt da, also wirklich dieses ganz dicht aufeinander, diese sehr konträren Häuser. Du hast einen ganz tollen Stadtwerkepark. Also das ist das einzige Fleckchen Grün eigentlich in Flingern Süd. Aber es sind zum Teil auch echt komische Menschen da, ne?
zum Beispiel?
Ja, die quatschen dich dann einfach an, so, ey, Popo, komm mal rüber. Warum interviewst du mich denn nicht? Und dann gehst du da hin und sagst, ja, dann erzähl doch mal was über die Kommunale. Was denn, nee, wählen gehe ich nicht. Ne, solche Sachen. Und dann denkst du ja auch, ja, was meinst du, warum ich nicht rübergekommen bin?
Gibt bestimmt Gründe. Also mit anderen Worten, das war nicht so super einfach, jetzt zu einem politischen Thema mit den Leuten, die du da an dem Tag getroffen hast, ins Gespräch zu kommen.
Genau, ich glaube, dass ich weiß nicht, ob das ein allgemeines Düsseldorfer Phänomen ist, dass die Leute nicht über ihre Einstellung und Gesinnung sprechen wollen oder ob das wirklich tatsächlich in dem Stadtteil war. Ich meine, ich laufe jetzt auch nicht täglich durch irgendwelche Stadtteile und frage, wie ist denn ihre politische Gesinnung und was sehen sie am 13. September? Aber es war doch recht schwierig. Und am Ende habe ich dann tatsächlich noch jemanden gefunden, der so ein bisschen erzählt hat, der mir aber nicht verraten hat, wen er will. Aber es war ein Lehrer, ich glaube auch ein Schuldirektor, der hat so ein bisschen erzählt und hat das auch so ein bisschen eingeschätzt, warum die Linke eben dann tatsächlich da so stark ist.
Und der sieht das auch so wie Ben Klar und seine Frau?
Genau, der sieht das ähnlich, weil Flingern Süd tatsächlich noch so ist, wie es mal war. Flingern Nord hat ja so ein bisschen so dieses Hipster-Ding durchgemacht. Ne? Da sind ganz viele Cafés und Bars entstanden, Galerien und alles wird so ein bisschen schicki und teurer. Da sind ja auch die Mieten extrem gestiegen und Kaufpreise. Und das ist in Flingern Süd halt noch so ein bisschen substanzieller geblieben. Und er hat sich zum Beispiel eine Wohnung gekauft gehabt vor 2 Jahren und hat sich halt dann eben für Flingern Süd entschieden, weil es dort noch bezahlbar war.
Ja, das heißt, da leben dann eben auch die Menschen, die auf sowas dann Wert legen. Und beziehungsweise sich es nicht eher leisten können, dass es dann teurer wird. Hm. Gut, und wie sieht die Prognose aus für die Linke in Flingern Süd und in Düsseldorf zur Kommunalwahl? Was schätzt du? Wie wird es ausgehen? Werden die ihre 10%, 20% halten können?
Du, in Flingern Süd würde ich sagen, es ist durchaus denkbar, wobei ich das ganz schwierig finde einzuschätzen, weil es gerade in diesem Jahr total durch dieses Corona alles total unberechenbar ist. Die Grünen waren ja letztes Jahr total stark, 2019 bei der Europawahl. Und ich hatte mich letztens noch mit einem Grünen unterhalten. Da habe ich auch gesagt, ja, sie brauchen sich ja keine Sorgen machen. Hat er gesagt, wir können es nicht einschätzen. Und ich glaube, genau so ist es. Na, worauf achten die Menschen jetzt? Sagen die, okay, ich stehe jetzt darauf, dass wir eine Verkehrswende haben. Aber Verkehrswende heißt, du musst in Bahn fahren, wo du mit vielen Menschen bist. Ist, ne? Also das heißt, ich würde jetzt wahrscheinlich eher dann sagen, ich möchte lieber alleine in meinem Auto sitzen, das klimatisiert ist und da sind keine Viren um mich herum und ich kann krank werden. Ich finde das ganz schwierig, also irgendwelche Prognosen zu stellen.
Aber das heißt, das, was du vorhin gesagt hast, die Themen, die für Flingern Süd entscheidend sind, also das eine sind sicherlich Mietpreise, dann ist Verkehr wahrscheinlich ja auch, du hast ja beschrieben, viele große Straßen, wo viele LKWs durch diesen Stadtteil brettern, spielt Verkehrswende wahrscheinlich auch eine Rolle und Umwelt und Luftschutz und so weiter und so fort. Also es sind eigentlich die Themen, die überall in Düsseldorf so ein bisschen eine Rolle spielen.
Ja, das hast du auf jeden Fall. Klar, Wohnen, Verkehr, Bauen, Grün erhalten, das hast du mit Sicherheit. Aber inwieweit das eben tatsächlich, ich glaube, diese Wahl in diesem Jahr ist einfach total anders, als man es sonst so einschätzen kann.
Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung, Nicole Kappe.
Hat mich gefreut.
Machen wir doch noch einen kleinen Ausflug ins kleine Hobelrad. Nein, Hobelrad ist nicht der kleinste Stadtteil Düsseldorfs, das ist Derndorf. Hobelrad ist fast 4-mal so groß wie Derndorf, hat aber nur ein 1/11 der Einwohner. Dementsprechend war es gar nicht so einfach, dort jemanden zu treffen, den man interviewen kann. Hendrik Gasserland hat es trotzdem versucht.
Ich finde ja persönlich, Hobelrad hat einen der besten Stadtteilnamen in Düsseldorf.
Warum findest du das?
Ich finde ihn einfach hübsch. Das ist ein niedlicher Name. Hobelrad.
Niedlich passt aber niedlich, weil von der Fläche groß, aber klein von der Personenanzahl, die da lebt.
Niedliche kleine Bevölkerungszahl da. Und viele von diesen wenigen Menschen, die da wohnen, wählen die CDU.
Ja, fast alle, glaube ich. Das Gefühl ist, da wählt wirklich fast jeder die CDU. Immer noch. Aber es sind schon ein paar weniger geworden bei der Europawahl. Im vergangenen Jahr gab es auch selbst in Hobelrad Verluste.
Oha. Dabei ist ja eigentlich die CDU so im Bund mit Angela Merkel und so relativ stark.
Und verändert. Ja, Corona hat, glaube ich, die Kanzlerin wieder gestärkt auch.
Also du warst in Hobelrad. Wie bist denn du das angegangen? Bist du einfach hingefahren, hast mal geguckt?
Genau. So hat mir das vorgenommen. Ich hatte einfach mal einen Tag genommen, wo ich wenig Termine hatte. Bin nach Hobelrad gefahren, mit dem Auto sogar.
Wie es sich für einen CDU-Berichterstatter gehört.
Genau,
das war jetzt ein bisschen gemein.
Ja, und habe mich mal umgeschaut. Ich war selbst noch nie vorher in Hobelrad-Dorf. Dementsprechend war ich selbst gespannt, was mich erwarten würde. Und es war leider ein regnerischer Tag.
Aber mal uns doch mal ein Bild von Hobelrad. Was erwartet einen da?
Nicht viel, ehrlich gesagt, ja. Man kann einmal im Kreis fahren und ist wieder weg. wenn man böse wäre, würde man das so sagen.
Wie sieht's da aus? Was sind da für Häuser, was sind da für Leute unterwegs?
Ja, da sind schon jetzt nicht die ärmsten Leute von Düsseldorf, ne? Das ist wirklich, das Dorf ist wirklich ein Dorfcharakter, ne? Also es ist viele nette Autos vor den Türen, große Häuser eher. Viele Menschen habe ich auf der Straße gar nicht gesehen.
Aber einen hast du getroffen?
Einen habe ich getroffen sogar, ja. Der wohnt aber noch nicht so lange in Düsseldorf. Oder in Hobelrath, ein Rentner, der früher beim großen Automobilhersteller gearbeitet hat. Der ging mit seinem Hund Gassi, mit dem habe ich ein bisschen gesprochen.
Outete der sich denn als CDU-Wähler?
Da hat er nicht zugesagt. Aber es wählen halt sehr viele Leute in Hobelrath CDU und es wird auch so bleiben, meinte er. Da kann jeder ableiten, was er vielleicht wählt.
Was meinst du, woran liegt das, dass die Leute in Hobelrath der CDU zuneigen?
Ich glaube, auch wie der Mann berichtet hat, das ist alles sehr traditionell dort noch. Schützenwesen, Feuerwehr, all sowas. Ich glaube, wie hießen noch? Die haben im Ort gibt's eine Kneipe, sage ich jetzt mal, oder ein Restaurant. Das ist so der Treffpunkt, das wirklich nur sehr, dass man noch unter sich, jeder kennt sich, man hilft sich dort und dann wird man halt einmal die CDU und dann wird das weiterhin so sein. Selbst die SPD sagt, also der Carsten Kuhnert von der SPD sagt, in Hobelrath gibt es nicht die klassische SPD-Wählerschaft. Ne? Ja, der Hanno Bremer von der CDU, der ist Mitte 70 und der schreibt in seinem Wahlslogan für unsere Heimat, für unsere Zukunft. Ne? Also man weiß schon, worauf man dann, wie man seine Wähler wieder gewinnen möchte. Aber er möchte sich nicht auf den guten Ergebnissen der Vergangenheit ausruhen. Er richtet auch den Blick nach vorn, zum Beispiel mit der Seilbahn, die da kommen soll. Ne?
Was für eine Seilbahn?
Damit die Verbindung von Hobelrath in die Stadt besser ist. Ne?
Das heißt, das ist schon so, dass sich die CDU da auch im Stadtteil wirklich engagiert.
Ich glaube, die CDU ist fast die einzige Partei, die sich da noch engagiert, weil die Wähler sind CDU-Wähler. Es gibt nicht viele Stimmen da zu gewinnen. Für die anderen macht es fast, glaube ich, gar keinen Sinn, dort groß Wahlkampf zu machen. Da kann man sich auf andere Stadtteile konzentrieren und da alle Energie und Euros reinstecken als in Hobelrath.
Was ist deine Prognose für die Kommunalwahl in Hobelrath?
Bei der Europawahl im vergangenen Jahr war die CDU immer noch stärkste Partei. So wird es auch bleiben. In Hobelrath wird schwarz gewählt. Europawahlen und eine Kommunalwahl kann man nicht vergleichen. Also ich schätze, dass die CDU auch dort wieder zulegen wird. Dann schauen wir mal, wer die Hobelrather ihre Stimme, welchem OB-Kandidaten sie denn geben. Ne? Das ist ja eine personenbezogene Wahl und da ist ja auch immer vielleicht eine Überraschung möglich, wie Frau Strack-Zimmermann vielleicht bei den Hobelrathern ankommt. Oder ob sie doch auch dann Herrn Keller ihre Stimme geben.
Wenn ihr mitgezählt habt, dann wisst ihr, eine Partei fehlt noch, die Grünen nämlich, die sich vielleicht zum ersten Mal ernsthafte Hoffnungen auf das Amt des Oberbürgermeisters machen können. Bei der Europawahl schnitten sie dort schlecht ab, wo die AfD am stärksten ist, in Garath und Hassels. Aber selbst da kamen sie noch über 15%. Abräumen konnten sie in der Innenstadt. In Stadtteilen wie Flinger Nord und Unterbilk erreichten sie mehr als 37%. Am stärksten sind die Grünen aber traditionell in Friedrichstadt. 2014 holten sie in Friedrichstadt-Ost das erste und bislang einzige Direktmandat für den Stadtrat. Verena Kenzbock hat versucht herauszufinden, ob das auch 2020 nochmal gelingen wird.
Genau, ich war mit Dietmar Wolf in Friedrichstadt unterwegs.
Ein grünes Urgestein. Ja. Den, muss ich sagen, kenne ich ganz gut von einem Gespräch, das ich mal hatte mit ihm. Als ich angefangen habe in der Lokalredaktion, hat man mir gesagt, red doch mal mit dem Dietmar Wolf. Da, der lernt so richtig was über Düsseldorf.
Lernt man auch. Der kennt sich aus, der ist, nennt sich der grüne Wolf, hat auch sein eigenes Logo, trägt aus Marketingzwecken grüne T-Shirts und lebt seit vielen, vielen Jahren in Friedrichstadt.
Was habt ihr gemacht?
Wir haben einen kleinen Streifzug gemacht. Der hat mir quasi einmal den ganzen Stadtteil gezeigt, hat mir seine Lieblingskneipe gezeigt, sein Wahllokal, wie er es nennt, hat mir die Einkaufsstraße gezeigt, die Friedrichstraße, sind durch alle Plätze, alle Straßen gelaufen, die interessant waren und den Stadtteil ausmachen. Das war ganz spannend.
Was hast du gelernt, was du vorher nicht wusstest über die Friedrichstädter und die Grünen?
Was ich tatsächlich vorher nicht wusste, ist, dass Friedrichstadt einer der am dichtesten besiedelsten Stadtteile Deutschlands ist. Also nicht nur von Düsseldorf, sondern von ganz Deutschland. Da leben nämlich fast 20.000 Menschen auf einem Quadratkilometer. Damit man mal so einen Vergleich hat, in ganz Düsseldorf sind es 2.730 Einwohner pro Quadratkilometer.
Also in anderen Worten, die Grünen mögen es gerne eng, die Grünen Wähler?
Ja, das ist klingt erstmal ein bisschen widersprüchlich, aber wahrscheinlich ist das genau das, woher dieser Wunsch und dieses Bedürfnis nach grüner Politik kommt. Das ist relativ eng in Friedrichstadt. Es fahren mehrere Straßenbahnlinien dadurch, es sind viele Hauptverkehrsstraßen, es ist auf den Straßen viel los. Die Leute wünschen sich Platz und grüne Aufenthaltsflächen, weniger Lärm, weniger Abgase. Und da sind dann für viele offensichtlich die Grünen die richtige Partei.
Ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Die Frage ist ja, wählen die Leute Grün, weil sie in solchen Verhältnissen leben oder ziehen sie in solche Verhältnisse, weil sie Grünen-Wähler sind? Denn wahrscheinlich funktioniert es ja auch umgekehrt. Jemand, der sich im Urbanen wohlfühlt, tendiert wahrscheinlich zu den Grünen, oder?
Höchstwahrscheinlich, ja. Ich glaube, das ist ein bisschen, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ich glaube, das ist, bedingt sich gegenseitig. Ja, aber auch, man merkt es schon, wenn man durch den Stadtteil läuft. Es ist an einigen Stellen wirklich laut, wirklich voll, gerade an der Corneliusstraße. Das ist tatsächlich die Straße in Düsseldorf, die am stärksten mit Stickoxiden belastet ist. Das merken die Anwohner natürlich. Das ist denen bewusst und wollen dann wahrscheinlich auch was an dieser Situation gerne ändern, wenn man direkt da vor Ort lebt.
Kann ich mir gut vorstellen. Was mir auch noch zu Friedrichstadt einfällt, ist ehrlich gesagt, einerseits, dass ich immer von den Leuten, die da wohnen, höre, sie finden nie einen Parkplatz. Und andererseits, sie finden auch nur ganz schwer eine Wohnung. Wie du schon sagtest, es ist da eng und es ist da auch nicht ganz günstig zu wohnen. Ne? Das ist ja auch ein Riesenthema in der Kommunalwahl jetzt, das Thema Mieten.
Genau, das ist auch was, was Dietmar Wolf mir berichtet hat. Es wurde wohl mal eine Umfrage auch gemacht, wo gefragt wurde, wovor haben die Leute am meisten Angst? Und da ging es überhaupt nicht um Kriminalität, sondern da ging es um Existenzängste wegen des Wohnraums, des bezahlbaren Wohnraums, weil die Leute in Friedrichstadt Angst haben, dass Investoren Häuser aufkaufen, Wohnungen renovieren und dann so teuer weitervermieten, dass sie sich das nicht mehr leisten können. Also diese klassische Gentrifizierung von Stadtteilen, den bemerkt man auch in Friedrichstadt. Und das scheint vielen Bürgern eine große Sorge zu sein.
Erzähl doch mal so ein bisschen von eurem Spaziergang. Was hast du so konkret mit ihm zusammen erlebt und gesehen?
Wir haben uns getroffen am Industriebrunnen, der steht direkt am Fürstenplatz. Das ist eine ganz schöne Ecke, da sind ist ein Spielplatz, da sind viele Familien unterwegs, viele Spaziergänger. Das ist so wirklich einer der beiden Orte in Friedrichstadt, wo die Leute ein bisschen Aufenthaltsqualität haben, und zwar im öffentlichen Raum, also jetzt abgesehen von Cafés und Restaurants. Der zweite ist der Kirchplatz, quasi auf der anderen Seite des Stadtteils. Da sind auch viele Cafés, das ist direkt, gibt's eine Buhlbahn, für die sich die Grünen unter anderem auch eingesetzt haben. Also das sind so ein bisschen die beiden Orte, an denen man in diesem Stadtteil zur Ruhe kommen kann. Ansonsten waren wir noch, kann man natürlich sehr viel einkaufen, sehr viel essen gehen, Bier trinken in der Kneipe, da gibt's, es gibt ganz viele Bütchen, also es ist wirklich sehr urbanes Leben da.
Die Grünen erleben ja im Moment wirklich richtig gute Zeiten, muss man sagen. Die sind schon seit einer ganzen Weile in einem Umfragehoch und können sich dementsprechend ja auch ganz gute Hoffnungen darauf machen, dass sie auch bei der Kommunalwahl ganz gut abschneiden werden. Wie sieht Dietmar Wolf das denn? Wie schaut er auf die Kommunalwahl?
Ja, ganz positiv. Er ist sich natürlich auch dessen bewusst, dass er da in einem Stadtteil oder in einem Wahlkreis unterwegs ist, in der er hohe Erfolgschancen hat. Bei der Europawahl im vergangenen Jahr haben die Grünen in Friedrichstadt 38,6% geholt. Also das war schon ein ganz sehr ordentliches Ergebnis. Und mit ähnlichen Ergebnissen, wenn nicht sogar noch mehr, rechnet er auch jetzt.
Zumindest in Friedrichstadt, in ganz Düsseldorf.
Genau.
Vielleicht nicht ganz.
Nee, genau, in seinem Wahlkreis. Genau.
Vielen herzlichen Dank, Verena Kenzbock.
Gerne.
Das war unser Überblick über die Hochburgen der Parteien in Düsseldorf. Egal, wo ihr wohnt, geht am 13. September zur Wahl oder gebt eure Stimme vorher ab. Die Briefwahlunterlagen solltet ihr mittlerweile haben. Wenn ihr eine Entscheidungshilfe braucht, dann empfehle ich euch die Interviews mit den aussichtsreichsten OB-Kandidaten, die wir vor der Sommerpause veröffentlicht haben. Bis zur Kommunalwahl wird es natürlich jede Woche bei uns ein bisschen um Politik gehen, denn wie einer der Kandidaten diese Woche zu mir sagte, jetzt geht der Wahlkampf erst richtig los. Und es warten auch noch ein paar Bonus-Episoden auf euch, die wir demnächst veröffentlichen. Also bleibt uns treu und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, schließt ein Apple Plus Abo ab. Das Angebot gibt es unter rp-online.de/reinpegel-angebot. Danke an alle, die schon so ein Abo haben. Und jetzt wünsche ich euch eine tolle Woche. Wir hören uns Freitag wieder in diesem Feed. Bis dann, ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de